Herzlich willkommen zum Bibelmutiger. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir durch das Wort Gottes miteinander verbunden sind und dass wir so Jesus begegnen können. Wir wollen Jesus einladen. Herr Jesus, du bist das Brot des Lebens. Und wir danken dir, dass du uns als dieses Brot des Lebens heute Morgen begegnest. Du Wort des lebendigen Gottes, der du uns die Botschaft und die Liebe Gottes ins Herz bringst. Bitte gib uns dieses Brot des Lebens, dass wir selbst auch dieses Brot weitergeben können. Wir danken dir, Jesus, dass du jetzt da bist und zu uns sprichst. Amen. Wir wollen weiterlesen bei unserem Bibelmutiger zum Hören im Matthäusevangelium. Ich lese aus dem 4. Kapitel. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und Nächte aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete: Nein. In der Schrift steht: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da, sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab. Und Engel kamen und versorgten ihn. Wort Gottes nach dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. In der Wüste geschehen schon seltsame Dinge. Salzwüste, Nevada. Eine Frau auf einem Fahrrad wird hinter einem Rennwagen hinterhergezogen, bis zu einer Stundenkilometerzahl von 160 Stundenkilometern. Dann klingt sie sich aus und mit eigenen Kräften erreicht sie 286 Stundenkilometer auf einem Fahrrad in einer Salzwüste in Nevada, Amerika. In einer Wüste geschehen schon seltsame Dinge. Von einem Rekord ganz anderer Art wird uns hier im Matthäusevangelium berichtet. Dieser Rekord hat es damit zu tun, dass er absolut einzigartig ist. Das, was Jesus hier durchlebt, ist qualitativ für die ganze Menschheit bedeutsam. Matthäus berichtet von diesem besonderen Erlebnis von Jesus, weil es ihm in seinem Evangelium darum geht, seinen jüdischen Schwestern und Brüdern, besonders den Gelehrten, den Rabbinen seiner Zeit, dieses Evangelium von Jesus nahezubringen, ihnen deutlich zu machen, wer Jesus ist. Und darum ist in diesem Bericht von der Versuchung Jesu, wie er sie in der Wüste, im Bergland von Judäa erlebt, ganz viel auch wiederzufinden von dem, was letztlich auch die Versuchung Israels beschreibt. Die 40 Tage und 40 Nächte haben einen Symbolwert. Sie stehen für die Versuchung des Volkes Israels in der Wüste. In ihrer Wüstenzeit, als sie aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft Ägyptens herausgeführt wurden, um in das verheißene Land zu gehen. Israel hat diese Versuchung letztlich nicht bestanden. Sie sind gescheitert an ihrem Gehorsam. Sehr interessant, es gibt immer wieder diese Wendung in der biblischen Sprache. Jesus gebraucht sie sehr oft. Wer Ohren hat, der höre. In der biblischen Sprache aber ist Hören gleichsam oder in der gleichen Bedeutung mit Gehorchen. Wer Ohren hat, dass er das Wort hört, der soll es auch tun. Hörer und Täter des Wortes. Ein Täter des Wortes zu werden, das ist wichtig. Und darum geht es eben auch in diesen 40 Jahren, die Israel in der Wüste ist, dass Gott sie immer wieder auf die Probe gestellt hat, ihren Gehorsam, ihre Treue geprüft hat und Israel letztlich nicht bestanden hat. Es musste eine ganze Generation aussterben, bevor das verheißene Land betreten werden kann. Darum geht es Matthäus, wenn er jetzt von diesem Ereignis im Leben Jesu berichtet. Es liegt ihm so sehr am Herzen aufzuzeigen, dass Jesus all diesen Mangel, all diese Schuld, all dieses Versagen auf sich nimmt und es überwindet. Und darum wollen wir ganz genau hören auf diese Worte der Versuchung. Zunächst einmal, wann wird Jesus in diese Versuchung hineingeführt? Es ist ein Zeitpunkt, der aus unserer Sicht vielleicht denkbar der ungünstigste ist. Jesus hat gerade seine Taufe erlebt und in dieser Taufe die Erfahrung gemacht, dass die Einheit von Vater, Sohn und Geist offenbart wird. Jesus steht im Taufwasser, der Heilige Geist kommt auf ihn in Form einer Taube. Und die Stimme aus dem Himmel, des Vaters aus dem Himmel, sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was könnte eine stärkere Ermutigung in unserem Leben sein, als in der Erfahrung der Taufe diese besondere Zuwendung der Liebe Gottes zu erfahren? Diese Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist, dieses Hineingenommensein in die Herrlichkeit und in die Liebe Gottes. Die ganze Erlöserkraft Gottes zeigt sich an dieser Stelle. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in gleicher Weise ist es dir und mir zugesprochen. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So wie Jesus diese Worte hört, dürfen wir, die wir mit Jesus verbunden sind, diese Worte gleichsam hören. Ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter vom himmlischen Vater. Aber dann kommt eben diese Anmerkung, dass Jesus in die Wüste geführt wird. Jesus wird in die Wüste geführt. Er gerät dort nicht zufällig hinein, irgendein Wink des Schicksals. Nein, Er wird in die Wüste geführt und zwar vom Geist Gottes. Es ist Gott selbst, der Jesus diese Wüstenzeit zumutet. Und zwar mit einem ganz konkreten Ziel. Um vom Teufel versucht zu werden. Um vom Teufel versucht zu werden, wird Jesus in die Wüste geführt. Vom Geist Gottes. Und dann wollen wir uns die Taktik des Versuchers einmal anschauen. Zunächst einmal ist tatsächlich erst einmal festzustellen, dass auch eine persönliche, auch geistliche Höhenerfahrung uns zum einen wirklich zur Dankbarkeit und zum Lob Gottes führt, zum anderen aber bitte auch zu einer Wachsamkeit. Weil eine solche Erfahrung, übrigens später machen die Jünger sie auf dem Berg der Verklärung, wird uns immer wieder auch in das Tal der Bewährung führen. Und darum ist das hier so wichtig, auch für uns zu sehen, dass eben diese Erfahrung der Liebe Gottes, diese Freisetzung, hineingeboren zu sein in das Reich Gottes und für die Ziele des Reiches Gottes leben zu dürfen, dass diese Erfahrung immer auch damit verbunden ist, dass wir in Situationen der Versuchung und der Anfechtung kommen, weil es zusammengehört und weil eine nächste Stufe unserer Nachfolge Jesu nur dadurch erreicht werden kann, dass wir Versuchung begegnen, Versuchung bestehen, um von Gott weitergeführt zu werden. So ist es auch bei Jesus. 40 Tage und 40 Nächte aß er nichts. Als dann eine solche Situation natürlich eintritt, dass er von Hunger gequält wird. In dieser Situation der Schwäche, besonders auch der körperlichen Schwäche, kommt auf einmal der Versucher, tritt an ihn heran und versucht ihn auf der ersten Ebene, nämlich auf der Ebene des Materiellen, auf der Ebene des Körperlichen. Jesus fehlt körperlich etwas, er ist ausgezehrt, ausgehungert. Und der Versucher tritt an ihn heran und versucht ihn auf eine Art und Weise, die Vollmacht, die Jesus hat, für sich selbst zu missbrauchen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ich denke einmal, nichts leichter als das. Das würde Jesus vor dem Frühstück machen. Aber es ist eben in dieser Situation diese besondere Herausforderung, dass der Böse sagt, gebrauche deine Macht für dich selbst. Aber genau dazu ist Jesus eben nicht in diese Welt gekommen, seine Macht und seine Vollmacht für sich selbst einzusetzen. Überall hat er Ehre abgelehnt und hat sich dem entzogen, wo die Menschen ihn zum König machen wollten, übrigens gerade deswegen, weil er ihnen Brot gibt, weil er sie satt macht. Nein, für seine Ehre hat er das nicht gesucht, sondern sein Leben ist eine völlige Hingabe an den Willen des Vaters und damit auch sein Übertragen dessen, was seine Bedürfnisse auch an Anerkennung und Ehre sind, er gibt es dem Vater zurück. Ja, er tadelt sogar dieses Ehresuchen der Pharisäer und der Menschen um ihn herum, indem er ihnen sagt, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt und nicht die Ehre bei dem sucht, der allein Ehre geben kann, weil ihm allein Ehre gebührt, nämlich Gott, dem Ewigen, dem Allmächtigen, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und Jesus lässt sich eben von dem Versucher hier nicht darauf ein, seine eigene Vollmacht zu missbrauchen, um im Materiellen, in dem, was er an körperlichen Bedürfnissen hat, sich selbst zu genügen. Auch hier erweist er seine Abhängigkeit vom himmlischen Vater. Die Bosheit des Versuchers besteht allerdings darin, wenn du Gottes Sohn bist, er stellt zunächst einmal die Sohnschaft, die Gottessohnschaft von Jesus in Frage. Aber man könnte es auch anders übersetzen. Und dann hört sich das so an, weil du Gottes Sohn bist. Befiehl diesen Steinen, dass sie Brot werden. Also auf welche Weise und wann auch immer diesen Versuchersatz liest, es geht auf jeden Fall darum, dass Jesus vom Teufel als Sohn Gottes gesehen und sogar anerkannt wird, aber dass er versucht wird, seine Vollmacht für sich selbst zu missbrauchen. Jesus begegnet dieser Versuchung in einer einfachen Art und Weise. Er verweist auf das, was die Bibel sagt. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Mensch empfängt sein Leben ja nicht aus sich selbst. Er empfängt sein Leben ja nicht aus dem Materiellen, aus dem Physischen, aus dem Körperlichen, sondern das Leben ist der Gedanke Gottes, der durch das schöpferische Wort Gottes Gestalt gewinnt. Und darum ist das Brot des Lebens, das, was das Leben eigentlich ausmacht und das Leben zutiefst ernährt und durchdringt, eben letztlich nichts Materielles. Obwohl wir das natürlich brauchen und Jesus auch erleben, wie er Tausende satt macht. Aber das Brot des Lebens ist Jesus selbst. Das Manna, das vom Himmel gekommen ist, geboren in Bethlehem, der Stadt des Brotes. Und von sich selbst sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und er wird anerkannt und erkannt als der, der die Worte des ewigen Lebens hat, der somit das Brot des Lebens gibt. Denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So weist Jesus einfach mit Verweis auf die Schrift, auf das Wort Gottes, diese Versuchung Satans zurück. Der Teufel geht in eine zweite Runde. Er nimmt Jesus mit in die heilige Stadt, nach Jerusalem. Auf die höchste Spitze des Tempels stellt er ihn und wieder diese Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, oder weil du Gottes Sohn bist, stürz dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er schickt seine Engel für dich aus, dass sie dich behüten, dass sie dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht mal an einen Stein stößt. Die Versuchung hat hier eine doppelte Qualität. Zum einen geht es um die ewige Frage nach dem Beweis Gottes. Der Gottesbeweis, der in der Geschichte durch Philosophen und Theologen diskutiert wurde, hin und her bewegt wurde, zur einen und zur anderen Seite versucht wurde zu beantworten. Ja, es gibt Gott, man kann ihn beweisen. Nein, man kann ihn nicht beweisen. All diese Fragen schwingen hier mit und der Teufel bringt es auf einen Punkt und sagt, wenn du hier vom Tempel runterspringst und unten heile ankommst, dann müssen doch alle sehen, dass du der Sohn Gottes bist. Aber genau darin liegt ja die Versuchung. Und Israel ist in der Wüste versucht worden und gefallen. Sie haben diese Versuchung nicht bestanden. Versucht wurden sie dahingehend, dass sie ja einem unsichtbaren Gott vertrauen und einem unsichtbaren Gott nachfolgen. Und dann sehen sie diesen Gott nicht und nicht mal den Vertreter, den Boten Gottes, Mose, sehen sie. 40 Tage ist er auf dem Berg Sinai. Und dann machen sie sich ein goldenes Kalb, machen sich einen Gott, den man sehen kann. Und diesen Gott, den man sehen kann, um diese Versuchung geht es hier, dem Widersacher Gottes, dass er Jesus dahin führen möchte, dass er seine Gottessohnschaft beweist, dass er seine Göttlichkeit beweist, unter Beweis stellt, dass er den unwiederbringlichen Beweis von Jesus fordert, aber auch Jesus dazu auffordert, diesen unwiederbringlichen Beweis zu machen. Und mal Hand aufs Herz, wie oft ist es uns nicht in der einen oder anderen Situation mal gegangen, dass wir gesagt haben, also wenn Gott jetzt das und das tut, dann müssen es doch alle sehen. Dann muss man doch glauben. Nein, muss man nicht. Wer nicht glauben will, wird sich durch nichts davon überzeugen lassen. Die Geschichte der Menschheit ist voll mit Beispielen davon. Gott gibt genug Beweise, genug Indizien, die auf seine Schöpferqualität hinweisen. Nicht zuletzt ist es ja die Schöpfung, über die wir staunen können. Und nicht mal die vielen ungelösten Fragen zu den ganzen Theorien der Entstehung der Welt und ihrer Weltgeschichte lassen Menschen aufhorchen und umdenken und anerkennen, da ist ein Schöpfer, ein genialer Geist. Und durch diesen Geist habe auch ich mein Leben empfangen. Und Jesus ist es, der uns die Botschaft der Liebe Gottes ins Herz bringt, aber der hier eben auch in dieser Versuchung steht, die Gottessohnschaft zu beweisen. Und das Verführerische des Widersachers ist, dass er an dieser Stelle mit der Bibel argumentiert. Ja, auch der Teufel kennt die Bibel. Ja, und der Teufel wird sie an vielen Stellen viel besser kennen als wir. Immerhin beschreibt sie sein zukünftiges Schicksal in der Hölle. Aber er wird diese Bibel nie dazu einsetzen, dass wir zum Vertrauen, zum Glauben an Gott und an Jesus kommen, sondern immer gegen uns, um uns zu verführen, so wie es hier bei Jesus tut. Er zitiert aus der Schrift. Und da ist es gut, eben die Bibel nicht nur mit einzelnen Zitaten zu kennen, sondern sie als Ganzes und in ihrem Zusammenhang zu kennen. Das ist übrigens, wenn in der Bibel auf Bibelstellen verwiesen wird, und das ist im Neuen Testament sehr oft so, dass auf Stellen im Alten Testament verwiesen wird, dann geht es nie um einen einzelnen Vers, auch wenn nur ein einzelner Vers zitiert wird, sondern immer ist das Gesamte dieses Schriftzusammenhangs vor Augen. Das ist einfach jüdische Tradition und jüdische Qualität der Schriftauslegung. Man verweist mit einem Zitat auf einen ganzen Abschnitt. Und weil die jüdischen Schriftgelehrten die Bibel so gut kannten, dass sie wussten, was in diesem Abschnitt im Zusammenhang steht, konnten sie in vielerlei Weise über die Bedeutung des Wortes Gottes diskutieren und über ihre Auslegung. Und so ist es auch hier. Der Teufel verweist auf dieses Wort Gottes und Jesus widerlegt ihm, indem er aus dem Schriftzusammenhang des 5. Buches Moses ein zweites Mal zitiert und sagt, es gibt etwas, was da drüber steht. Und das ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du sollst ihn nicht versuchen. Und damit ist diese zweite Anforderung des Bösen an Jesus überwunden. Schließlich kommt der direkte Angriff. Das, worum es dem Bösen eigentlich geht. Und da stellt er die Gottessohnschaft von Jesus gar nicht mehr in Frage, sondern er zeigt seine Macht auf. Eine Macht, die Jesus übrigens nicht, der Jesus nicht widerspricht. Er zeigt Jesus in welch einer gewaltigen Vision auch immer die ganzen Reiche der Erde. Jesus sieht die ganze Herrlichkeit der Schöpfung. Und der Böse sagt, ich gebe dir das alles. Und Jesus widerspricht nicht, weil die Weltherrschaft ist dem Bösen, der Vergänglichkeit unterworfen durch die Sünde des Menschen. Der Böse hat tatsächlich diesen Anspruch, dass er in dieser Welt etwas zu sagen hat und er kann Macht und Machtverhältnisse verteilen, wie er will. Naja, zumindest wie er will. Auch wenn wir wissen aus dem Buch Hiob, dass es nur eine geliehene und übertragene Macht ist, bleibt es doch dabei, dass Jesus ihm an dieser Stelle nicht widerspricht. Aber als der Böse sagt, ich gebe dir das alles, wenn du mich anbetest, wenn du mich anerkennst als den Herrscher, von dem du die Macht hast. Und jetzt kommt Jesus wirklich in einen Zwiespalt. Er ist ja in diese Welt gekommen, um die Herrschaft über diese Welt zu übernehmen. Eine Herrschaft des Friedens und der Barmherzigkeit und der Liebe. Aber das zu verwirklichen, das Reich Gottes, in seinem Ursprung, in dem Urwesen der Liebe und des Friedens und der Gerechtigkeit zu verwirklichen und zu gestalten, das Reich Gottes ist ja nicht Essen und Trinken, sondern Friede, und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Dieses Reich Gottes zu verwirklichen, dazu bedarf es einem Generalangriff der Liebe. Und diese Liebe kann nur überwinden, wenn sie sich als die Liebe des gekreuzigten Sohnes Gottes zeigt, der die Sünde der Welt trägt, der die Last der Welt auf sich nimmt und der in Liebe und durch Liebe diese Welt erlöst, bis zu seinem letzten Atemzug, wo er ausspricht, es ist vollbracht. Diesen Weg widersteht Satan. Er zeigt Jesus einen anderen Weg aus. Du kannst Herrscher in dieser Welt werden und deine guten Ideale für diese Welt verwirklichen, sagt er. Und du brauchst gar nicht ans Kreuz. Erkenne mich einfach an als den obersten Macker. Aber Jesus durchschaut auch diese Versuchung. Und wieder begegnet er dem Bösen mit dem Wort Gottes, einem Wort Gottes aus dem 5. Buch Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dieses Wort allerdings hat dann diese Vollmacht, dass der Böse augenblicklich weicht, dass der Böse sich zurückzieht. An dieser Stelle ist er entlarvt und an dieser Stelle ist seine Macht gebrochen. Dort, wo der Verweis darauf ist, wem allein die Anbetung gebührt, nämlich dem Ewigen, dem Schöpfer von Himmel und Erde, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und diesem Gott allein zu dienen, darum geht es. Und Jesus spricht diese Worte aus in all seiner Not. Er ist ja immer noch in der Wüste und der Hunger quält ihn immer noch. Aber er bleibt bei diesem einen, dass ihm das Wort Gottes wichtiger ist und dass ihm das Wort Gottes zur Nahrung geworden ist, dass ihm das Wort Gottes zur geistlichen Waffe geworden ist, um die Angriffe des Teufels zu erkennen, zu entlarven, zu überwinden. Psalm 119 heißt es, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Und genau darum geht es, dass dieses lebendige Wort Gottes zutiefst Bestandteil unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Wollens wird, damit wir mit dem Wort Gottes verbunden die Taktiken und die Angriffe des Widersachers erkennen, entlarven und überwinden können. Es geht nur durch das Wort Gottes, es geht durch dieses Wort, das uns offenbart wird, das Brot des Lebens, das Jesus selbst ist, das Wort des lebendigen Gottes, das durch Jesus gesprochen wird. Und wiederum letztlich, dass Jesus selbst ist. Er ist das Wort Gottes. Letztlich das Wort Gottes, das zuletzt in der allerletzten Zeit dem Satan endgültig den Sieg nimmt und überwindet und den Satan verurteilt für alle Ewigkeit. Das wird uns im Buch der Offenbarung berichtet, im 19. Kapitel. Aber hier sind wir noch einmal einfach in dieser Situation, wie gehen wir persönlich auch mit Versuchungen um? Zum einen, Versuchungen gehören ganz normal zu unserem Christsein dazu. Sie sind eine Einladung Gottes, weiterzukommen, einen Schritt weiter zu gehen auf dem Weg, den er uns gezeigt hat. Sie sind eine Einladung, dass wir in unserer Nachfolge Jesu vorwärts kommen. Und dass Jesus uns mehr von seiner Güte, von seiner Liebe, von seinem Segen anvertrauen kann. Dem Segen, den er uns schenkt, damit wir andere segnen können. Mehr von dem Brot des Lebens uns gibt, damit wir weitergeben können von dem Brot des Lebens. Und wir finden uns in einer Reihe mit den Jüngern, die vor der unzählbaren Menschenmenge stehen und denen Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, was denn? Das Brot des Lebens. Gebt es weiter, das Evangelium, sprecht von diesem Evangelium. Und wenn wir da hineinschauen, dann begreifen wir, dass Versuchungen wirklich dazugehören, damit Gott uns mehr anvertrauen kann. Und dann verstehen wir, dass Paulus sagt, dass er über diese Versuchung, über diese Schwäche sogar froh ist, weil er sagt, je mehr ich meine Schwäche erfahre, desto mehr wird von der Kraft Gottes sichtbar. Er hört ja diese Worte: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt durch deine Schwachheit zum Ziel. Also geht es darum, dass Jesus immer mehr in uns Gestalt gewinnt, damit er immer mehr durch uns wirken kann, dass wir uns ihm überlassen. Aber ich möchte uns auch noch mal hineinnehmen in gewaltige Verheißungen, die auch gegeben sind, gerade im Zusammenhang mit Versuchungen. Und da wird uns also von einer Versuchung berichtet, beziehungsweise über Versuchung gesprochen, durch den Apostel Paulus im Korintherbrief. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13 lesen wir: Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Also es geht Gott nicht darum, dich zu Fall zu bringen, sondern dich weiterzuführen, dich in eine nächste Ebene, auf eine nächste Dimension zu führen, in der du mehr von der Kraft Gottes erlebst. Und darum können wir die Worte des Apostels Jakobus nachvollziehen oder zumindest versuchen zu begreifen, wenn er im ersten Kapitel schreibt, Jakobus 1 ab Vers 2, Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die keinen Makel anstellt. Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Und so wird eine Erfahrung der Versuchung, eine Wüstenzeit für uns zu einer Einladung, die Gnade und die Liebe und letztlich auch die Versorgung Gottes ganz neu zu entdecken. Ich erinnere an die Erfahrung, die Abraham gemacht hat, als er aufgefordert wird, seinen geliebten einzigen Sohn Isaak zu opfern. Erst am Ende des Weges erfährt er, dass es nicht um dieses Opfer ging, sondern darum, dass Gott ihm in einer genialen Weise zeigen will, wie er vorausgedacht hat. Und wie er schon an diesem Ort der Versuchung ist, um diesen Nöten zu begegnen. Ja, er ist und bleibt der gute Hirte, von dem wir sagen können, er weiß um all unseren Mangel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, er ist und bleibt der, der aus dem Vorausschauen unsere Not erkennt und schon an dem Ort ist, wo wir ihm mit unserer Not aufsuchen, um ihn zu bitten. Er ist der Vater, der weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Er ist der Gott allen Trostes und alles Erbarmens. Mein Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das bekennt der Apostel Paulus und er erfährt, dass Gott wirklich auch in und durch Versuchung hindurchführt. Er bekennt ja im gleichen Kapitel auch, alles vermag ich durch den, der mich ermächtigt hat, nämlich Jesus, der Christus. Und Jesus ist es, und jetzt komme ich auf den Text in Matthäus 4 noch einmal kurz zurück, Jesus ist es, der diese Erfahrung macht. Er wird vom Widersacher Gottes, vom Teufel versucht, und als er die dritte Versuchung übersteht und den Satan zurückweist und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott allein anbeten und ihm allein dienen, da lesen wir, da verließ der Teufel Jesus und die Engel kamen und dienten ihm. Ja, das ist das Ziel. dass Gott mit dir hat, wenn du in einer schwierigen Situation bist oder dich in einer Wüstenzeit befindest. Er möchte dir in einer ganz neuen Weise begegnen, als der, der dein Leben in seiner Hand hält. Herr Jesus, wir wollen dir einfach dafür danken, dass du in deiner Barmherzigkeit uns zugewandt bist, dass du uns liebst, dass du uns niemals allein lässt und dass du die Antwort auf unsere Nöte bist. Ich preise dich dafür von ganzem Herzen. Ich lobe dich, Jesus. Du kommst mit deinen guten Absichten in unserem Leben zum Ziel und wir wollen sie dir, wollen unser Leben dir einfach hingeben, zur Verfügung stellen, dass du, der du uns satt machst mit dem Brot des Lebens, dass du uns zu Boten deines Lebensbrotes, des lebendigen Wortes Gottes machst, es mitzuteilen und zu erleben, wie Menschen satt werden und ewiges Leben finden. Das ist deine Verheißung. Das ist das, was du der Gemeinde geschenkt hast. Das ist das, wo du uns Anteil gibst an deinem Werk in dieser Welt. Wir preisen dich dafür. Amen. Ich schließe mit einem Segen. Mit dem Segen aus dem Psalm 91 übrigens, das Wort, das Jesus zitiert wird vom Bösen in einer unguten Weise. Aber aus diesem Psalm 91, da wissen wir um einen ganz besonderen Zuspruch. Und mit diesem Zuspruch beschließe ich diesen Bibelmutiger zum Hören. Ich danke von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Im Psalm 91 heißt es: Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Amen. Ja, Amen. Shalom, der Friede Gottes sei mit euch.